Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 59 am 30.06.
Entschuldigung, ihr müsstet mal sehen, wie wir diese Anfangsmelodie immer mittanzen, um uns hier für euch in Stimmung zu bringen.
Zum Glück ist das kein Videopodcast, ja, sondern nur der Metal Hammer Audio Podcast, Episode 59 vom 30.06. und viel Getanze. Für euch tanzt am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler zusammen mit
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion, wobei ich das nicht tanzen nennen würde, aber das ist ein anderes.
Das, was ich mache oder das, was du machst?
Beides. Eher, ich weiß auch nicht, schamanische Bewegungen oder so.
Der Regentanz, darum ist es in den letzten Tagen in Berlin wieder so apokalyptisch unwetterartig geworden, statt der apokalyptischen Hitze.
Apropos Apokalypse.
Dazu kommen wir gleich, denn wir haben wieder die heißesten Themen der Wochen für euch. Die neuesten Metal-Alben der kommenden zwei Wochen und natürlich wieder ein exklusives Interview.
War der exquisit oder exklusiv?
Beides. Das war eine Wortneuschöpfung. Exquisiv.
Okay. Eine alberne Episode
und warum auch nicht?
Der Sommer steckt uns alle in den Knochen.
Feuerschwanz. Passend zu ihrem neuen Album Fegefeuer und der Titelgeschichte im Metal Hammer mit schöner Beilage-CD und ganz viel zu erzählen. Und wir freuen uns sehr darauf, euch danach immer in das Interview reinhören zu lassen. Aber erstmal starten wir wie gehabt mit
Back in Black, das Metal Update.
Dazu haben wir noch nie getanzt, das ist aber auch viel zu kurz, da kommt man nicht so richtig in den Groove.
Ja, da kann man ein bisschen mitnicken.
Apokalyptisch, du hast es schon erwähnt, just bevor wir jetzt mit der Aufzeichnung dieser Podcast-Episode angefangen haben, bin ich über diese News gestolpert. Die apokalyptischen Reiter trennen sich von Teilen ihrer Mitglieder.
Nein!
Übrig bleiben, es ist tatsächlich so frisch, ich muss hier ein bisschen mich reinlesen, while we are talking. Übrig bleiben tatsächlich Fuchs und Volkmann.
Aber ist das nicht die Band?
Das ist die Kernband und zum Glück machen sie weiter. Das war auch nicht so richtig wohl abzusehen, ob sie weitermachen oder nicht. Sie mussten auch darüber nachdenken. Ich kann mal Teile des Statements vorlesen. Eigentlich sollte das ein Abschiedsbrief werden, beginnt es nämlich bereits, denn für ein paar Monate sah es so aus, als würden wir unser Lebensprojekt zu Grabe tragen müssen. Erst Corona, dann Zwangspause, dann das Ende. Und nun auch noch das für uns, also auch die Band, also die verbliebenen Mitglieder, sehr überraschend haben Eddie ab sofort und Sergi ab September erklärt, die Band zu verlassen. Als letzte verbleibende Gründungsmitglieder haben wir, Fuchs und Volkmann, die wir auch schon hier im Podcast im Interview hatten, lange überlegt, ob es mit der Band weitergehen kann. Wir wissen, dass das für viele von euch ein Schock ist, denn die Reiter, das war immer ein bisschen mehr als nur eine normale Band, als wir 1995 die Band gegründet haben. Hätten wir nie gedacht, das fast 30 Jahre lang zusammen zu machen. Aber manchmal muss man das Leben und seine Veränderungen akzeptieren. Unser ewiger Dank an dieser Stelle an Eddie und Sir G für die großartige Zeit und unvergessene Erlebnisse. Wir haben noch keine Lust, das Ende der Reiter zu verkünden. Es fühlt sich zu früh an und dabei denken wir nicht nur an uns, sondern auch an euch Reiter-Maniacs, die uns bis zum heutigen Tag unterstützt und getragen haben. Wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Festivalsommer mit euch. Das heißt, wir spielen tatsächlich die Festivals. Sie sind ja auch auf dem Rock Harz, das nächste Woche stattfinden soll, angesagt. Da habe ich mir auch schon Sorgen gemacht, ob sie wegfallen. Aber nein, sie sind dabei. Zitat weiter. Wir wollen weder euch noch uns enttäuschen und diese Festivalshows absagen. Wir haben zwei musikverrückte Maniacs getroffen, Reiterfans der ersten Stunde, mit denen wir gerade intensiv proben und das Sommermärchen wahr werden lassen. Habt noch etwas Geduld, wir werden sie euch in Kürze vorstellen. Außerdem planen sie eine Tour im Winter 2023 und beginnen gerade ein neues Album zu schreiben. Das liest sich erst bitter an, weil es ja auch für die jetzt verbliebenen Musiker offenbar so plötzlich kam. Aber sie scheinen daraus neue Energie zu schöpfen, wenn sie jetzt über eine Wintertour nachdenken und bereits in einem neuen Album schreiben. Und Fans der ersten Stunde auf die Bühne zu holen, mit denen sie jetzt proben, ist eigentlich auch so eine charmante Lösung für das Dilemma, in dem sie stecken.
Ich weiß nicht, um wen es sich handelt.
Mal auch gucken. Nicht. Ja, hoffentlich coole Leute, aber
Wird schon was dahinter stecken.
Die Reiter stehen hier für Qualität, wenn sie sich schon die richtigen ausgesucht
haben. Aber auch für Raserei. Also es reicht jetzt nicht, wenn sich da jemand mit dem Instrument auf die Bühne stellt, sag ich mal.
Das ist mehr das Gitarre spielen. Das ist schon immer Show.
Das ist schon eine Lebenseinstellung.
Wahnsinn, ja, durchaus. Aber ich glaube, als Reiterfan der ersten Stunde bringst du diese Lebenseinstellung hoffentlich mit.
Vermutlich.
Bitter und ja, die Reiter haben es in den letzten Jahren echt nicht leicht gehabt. Sie konnten mit dem letzten Album ja auch schon nicht touren, wegen gestiegener Kosten, mangelnde Ticketverkäufe, was Ende letzten Jahres halt so die Themen waren. Hatten rund um das Album auch schon zu tun damit, dass Keyboarder Dr. Pest nicht mehr Teil der Band war. Also da kam jetzt schon viel zusammen und kann mir dann schon vorstellen, dass für einige Mitglieder dann andere Themen, Familie, richtige Jobs auf einmal eine andere Priorität gewonnen haben und sie darum sich entscheiden mussten, auszusteigen. Es liest sich jetzt zumindest auch nicht nach einem bösen Ausstieg. So, wenn man 30 Jahre zusammen Musik gemacht hat, sind sie hoffentlich auch immer noch befreundet. Schade, aber auch spannend, wie es dann für sie weitergeht und schön, dass es weitergeht.
Ja, es wird in jedem Fall auch schön, sie am Rockhaus nochmal zu sehen, denke ich. Wenn dann auch wohl mit einem weinenden Auge.
Ja.
Aber Reitershows sind immer super.
Also, richtig, also da,
freu mich drauf.
Da wird die Laune sich heben. Wie sehr würde sich deine Laune heben, wenn du Black Sabbath nochmal sehen könntest?
Also ich würde mich bestimmt schon freuen, Black Sabbath nochmal zu sehen. Vielleicht gibt es ja auch die Chance dazu bei einem der richtig großen Festivals. Ich finde auch, genau das wäre eigentlich das, was Festivals wie zum Beispiel Wacken etc. leisten sollten. Also einmalige Shows von noch lebenden Legenden anzubieten, die man sonst halt eben genau nicht mehr sieht. Also so absolute One-Shots, richtig legendäre Abende, die dann halt auch entsprechend auf das Festival einzahlen und halt zu Erlebnissen werden, die man einfach nur noch ein einziges Mal hat. Ich halte es aber natürlich auch für einen genauso guten Gedanken von Musikerseite aus, wenn man das eigene Erbe nicht mit einer schlechten Show beschädigen möchte. Also ich habe Black Sabbath auf ihrer, ich glaube, letzten Tour wirklich in bester Erinnerung. Ozzy war fit wie ein Turnschuh, rannte irgendwie von links nach rechts, hat sogar Liegestützen auf der Bühne gemacht und immer so kleine Hüpferchen eingebaut. Das war herrlich. Ob man sie jetzt noch mal sehen wollen würde, wenn er jetzt im Rollstuhl sitzen müsste oder ähnliches, ich glaube ehrlich gesagt, das möchte niemand, selbst Leute, die die Band jetzt noch nicht gesehen haben.
Den Gedanken teilt Tony Iommi mit dir. Den hat nämlich das Power Trip Festival in den USA offenbar tatsächlich angefragt für eine Black Sabbath Reunion. Aber er hat abgelehnt und zwar tatsächlich nicht kategorisch von wegen, nein, Black Sabbath gibt es nicht mehr, wie kommt ihr dazu zu fragen, sondern weil er sich um Ozzy Sorgen gemacht hat und seinen Gesundheitszustand.
Er ist ein Guter.
Er ist durchaus ein Guter. Gleichzeitig wurde Ozzy aber auch gefragt und ich glaube, er hat zugesagt für eine Solo-Show, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher.
Was?
Aber Tony hat zu dem Zeitpunkt, wo er gefragt wurde, nicht gewusst, wie es Ozzy geht und weiß es immer noch nicht so hundertprozentig und auch Bill Ward ist ja nicht mehr der Jüngste und auch Tony selber ja nicht mehr. Er sagt dann in dem Interview mit einem US-Radiosender auch, wie du gesagt hast, wenn er Black Sabbath wieder auf die Bühne bringt, dann ehrenvoll und dann muss das auch wirklich packen und dann müssen die Musiker fit und gut drauf sein, damit es eine gute Show wird und nicht an der Legende kratzt. Das heißt aber für mich so, also ich lese das so raus, er lehnt das nicht kategorisch ab, was ich durchaus interessant finde. Das heißt,
spannend, ja.
Black Sabbath ist vorbei, aber vielleicht nicht vorbei. Vielleicht gibt es tatsächlich nochmal die Möglichkeit, sei es in Wacken, sei es bei, ja, auf dem Powertrip-Festival ist es mir egal, da komme ich nicht hin in die USA.
Aber die haben niemals irgendeinen Vertrag unterschrieben, dass sie das nicht mehr machen, oder? So wie diverse andere Bands.
Ja, wie Mötley Crüe, die den Vertrag dann verbrannt haben oder so, glaube ich. Das war schon damals dumm, als sie ihn unterschrieben haben. Da weiß nicht, dachte ich mir schon, dass das
ja
irgendwie eine
nur zu Problemen
Phase
führt.
Ist. Ja, richtig. Naja, sind ja auch nicht alle von Mötley Crüe zurückgekehrt.
In der Tat.
Nur noch Teile der Band. Und wenn man dann auch nicht live singt, ist es ja vielleicht auch gar keine richtige Show. So, das alles wollen Black Sabbath aber nicht.
Ein Glück.
Ja, tragen wir den Funken Hoffnung in unserem Herzen, dass da vielleicht noch was gehen könnte. Aber ja, wenn, dann bitte tatsächlich
in Würde.
Nur in Würde und mit einer richtig guten Show. Und wenn sie nicht mehr können, dann lieber nicht, dann hat man es noch ein letztes Mal gesehen, gehabt vor, ist es schon wieder 10 Jahre her? Nee, es kann auch nicht sein, aber 5 oder so.
Ja.
Naja.
Apropos so, in Würde altern.
Richtig, kommen wir zu den, in Anführungszeichen, neuen Releases.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Neue Alben von alten Helden in dieser Ausgabe. Und ich bin, glaube ich, diesmal so ein bisschen der Beauftragte für alte, weiße Heavy-Metal-Männer. Aber es ist total okay. Ich muss auch meinen Trueness-Ruf vielleicht wieder ein bisschen herstellen.
Heute ich habe junge, weiße Metal-Männer abbekommen, von dem her.
In der Tat. Gut, aber fangen wir mit meinen alten Herren an, die heute am 30.06. ihr neues Album veröffentlichen. Und zwar Raven mit dem neuen Album All Hell's Breaking Loose.
Fett.
Die Band ist seit 1974 aktiv, das Debüt erschien 1981 und mit diesem Album haben sie es erstmals geschafft, den Metal Hammer Soundtrack zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, das lange Durchhalten hat sich definitiv gelohnt. Schon seit immer dabei sind die Gebrüder John und Mark Gallagher, seit 2017 außerdem Schlagzeuger Mike Heller. Ich glaube, meine lebendigste Erinnerung an Raven ist eine Vorband-Situation. Ich bin mir nicht mehr sicher, vor wem. Vor Dirk Schneider oder vor Accept oder war es gar vor Envil? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall cooler, kauziger Auftritt und dazu die herrliche Bühnenansage, wo ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, wie witzig sie gemeint war. Bitte kauft Merchandise, wir brauchen Geld für Benzin, um zur nächsten Show zu kommen.
Ich befürchte, das war ernst gemeint.
Wahrscheinlich ist es das. Womöglich gibt All Hell's Breaking Loose jetzt aber den Arschtritt für eine große Karriere. Nein, in Wahrheit ist das wahrscheinlich nicht so. Trotzdem ein starkes Album, das von den letzten 40 Jahren musikalische Entwicklung einfach völlig unbeeindruckt ist. Es ist klassischer, sehr, sehr klassischer Heavy Metal mit hohem Gesang, mit thrashigen Riffs, mit derben Melodien und kantigen Songs. Da ist nichts geschönt oder poliert. Man hört einfach raus, dass da viel Herzblut drin steckt, aber auch ganz viel handwerkliches Können, weil was man da zu hören bekommt, ist alles sehr solide gemacht. Das Album hat Feuer und Energie, was auch abgesehen vom Alter der Band beeindruckt. Surf the Tsunami ist ein ganz geiler, wilder Speed-Heavy-Ritt. Edge of a Nightmare, Speed Metal mit einer Schlagseite von ganz frühen Iron Maiden, fand ich. Auf The Far Side wird es ein bisschen melodischer und auch so ein Hauch von Epic, ganz schön. Nüchtern betrachtet ist das Album keine Offenbarung, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wenn man will, kann man es als schon gehört, wiederholend altbacken abtun. Aber es ist schön, dass sowas heute noch funktioniert und in so einer guten Qualität immer noch erscheint und Anklang findet, auch bei uns im Magazin und im Soundcheck und hoffentlich dann auch bei den Hörern.
Ich muss auch sagen, altbacken finde ich es gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich finde, sie haben das von der Produktion, vom Sound her eigentlich schön aufgemöbelt.
Die ist relativ.
Also klar, es ist halt ein traditioneller Heavy-Metal-Sound, aber da gibt es auch Bands, die schon viel mehr nach 80er oder was vom Vibe her, von der Atmosphäre des Ganzen klingen, als dieses Album jetzt. Also Raven ist sowieso so eine Band, die mich immer, wenn ich sie live sehe, einfach so zum Lächeln bringen, weil sie haben so einen ganz eigenen, irgendwie super sympathischen, auch ein bisschen ulkigen Charme, bisschen wie Anvil tatsächlich, es schwingt da auch so ganz viel mit, also so ein bisschen dieses Underdog-Dasein, eine gewisse Tragik auch. Man hat es nach all dieser Zeit immer noch nicht richtig weit nach oben geschafft. Aber halt auch dieser, ich weiß nicht, unerschütterliche Arbeitergeist, dieses Weitermachen um jeden Preis, das Kämpferische, das passt halt einfach perfekt zu Heavy Metal, beziehungsweise eigentlich ist das genau Heavy Metal. Das ist eigentlich die Essenz von Heavy Metal. Das ist die Arbeiterklasse, die immer weitermacht und das von Overkill auch so schön besungene Grinding Wheel darstellt. Und deshalb freue ich mich halt jetzt auch wirklich, dass sie es jetzt geschafft haben, nochmal einen rauszuhauen und auch mal wirklich als Sieger ganz oben stehen auf dem Metal Hammer Soundcheck Treppchen. Surf the Tsunami ist tatsächlich ein Hit. Die anderen Stücke machen aber auch großen Spaß, zum Beispiel Victory's Call, Desperate Measures oder Edge of a Nightmare, das du schon erwähnt hattest. Diese schrille, hohe Stimme, ja, das ist so eine Sache, der ein oder andere kann das vielleicht nicht hören. Für mich, ich hatte
gefällt ja... Gefällt dir die, du machst doch hohe Stimmen.
Ja, ich hatte so. Ich hatte ja letztes Mal schon auch gesagt, so das ein oder andere geht nicht, das ein oder andere geht schon. In diesem Fall bewegt sich es für mich noch im hörbaren Bereich. Kitzelt ein bisschen im Gehör, aber ich kann das hören, mir gefällt das. Ich finde das Album super und freue mich auch, das in Kürze hoffentlich irgendwann live zu sehen.
Ich weiß gar nicht, haben die Tourdaten, spielen die Festivals? Bin mir gar nicht sicher, aber die kommen bestimmt wieder. Wenn sie aus UK rauskommen, es ist ja alles nicht so einfach da gerade über die Grenze.
In der Tat.
Habe ich eigentlich erwähnt, dass alles, worüber wir heute sprechen, auch in unserer Spotify-Playlist auftaucht? Ich glaube noch nicht.
Und wo finde ich die?
Auf Spotify. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung oder indem ihr auf Spotify nach Metal Hammer Podcast Playlist sucht. Da tauchen dann auch ein oder zwei Songs auf vom nächsten Album.
Ja, und da sagen wir willkommen zurück an die Finnen Before the Dawn, die mit Stormbringers ihr erstes Werk seit 2012 veröffentlichen. Das ist ein bisschen lustig, weil wir ja vor 2 Wochen bereits über Saturnus gesprochen haben, die auch ein Sturmwerk entfesseln. Im Heft ist das auch wunderschön platziert auf einer Doppelseite, falls man mal gucken möchte. Da steht auf der einen Seite Wer Wind sät und auf der anderen Der perfekte Sturm. Dies nur am Rande.
So schön durchkonzipiertes Heft, muss man schon mal.
Das Highlight, das wir da mal hatten, das kam aber ehrlich gesagt auch nicht absichtlich zustande, war, dass die Story über die Band The Answer auf Seite 42 stand.
Magisch.
Meta.
Manchmal passiert es einfach.
Meta magisch, es sollte so sein. So, aber zurück zu Before the Dawn und ihrem Werk Stormbringers. Before the Dawn ist grundsätzlich die Urformation von Tuomas Saukkonen, den man heute vor allem als Chef von Wulfhard kennt. Before the Dawn klingt ein bisschen anders, sind aber in einem ähnlichen Stil angesiedelt. Also so finnischer Melodic Death Metal mit viel Gefühl und super melodischen Melodien. Super harmonischen Melodien, aber auch Growls und aggressiven Riffs. Neu dabei ist hier der Sänger Paavo Lapotti, den Before the Dawn tatsächlich bei der TV-Sendung Voice of Finland gefunden haben. Natürlich klingt die Band jetzt ein bisschen anders als zuvor. Mir gefällt diese neue gesangliche Note aber recht gut. Kompositorisch ist das neue Album, das übrigens mittlerweile das 8. Album ist, ebenfalls recht schön ausgefallen. Es ist jetzt nicht so ballernd und in den Pit ziehend wie oft Wulfhard, sondern eher melancholisch, schwermütig, ziemlich empfindsam und auch voller Naturmetaphern. Eingerahmt von Wind- und Meeresrauschen, aber halt trotzdem mit so einer gewissen Härte und Schroffheit. Und das super emotionale Stück The Dark gefällt mir da zum Beispiel sehr gut. Also wer auf finnischen Melodeath, zum Beispiel von Amorphis, Insomnium, Omnium Gallerum und halt eben Wulfhard steht, der wird hier in jedem Fall ebenfalls fündig. Und spannend wird das Ganze übrigens noch im Herbst. Da spielen nämlich Wulfhard und Before the Dawn eine gemeinsame Tournee. Der gute Herr Saukkonen muss da also ganz schön ackern. Passt also vielleicht ganz gut, dass er bei Before the Dawn mittlerweile nur noch am Schlagzeug sitzt, neben den Growls.
Und beide Bands werden auch einen Zwischenstopp auf dem Metal Hammer Paradise anlegen, wo ich mich auch schon drauf freue. Ansonsten hat mir das Album auch sehr gut gefallen. Ich wusste nicht, dass der Sänger aus einer TV-Casting-Show kommt. Das ist sehr interessant, weil ich seinen Gesang sehr unklassisch finde. Eigentlich hat er so eine ziemlich unperfekte Stimme irgendwie, die damit aber so einen ganz eigenen Charme hat und in dieses auch nicht immer schöne, weil sehr melancholische und immer mit viel Zerfall assoziierte Klangbild passt. Das macht die Band auch so ein bisschen besonders und hebt sie so ein bisschen raus von Amorphis und Co., wo der Gesang immer klassisch sehr schön ist. Ansonsten The Dark fand ich auch sehr, sehr schön, wie von dir schon erwähnt. Auch Divided mit diesem schönen Clean-Gitarren- und Piano-Intro und Downhearted mit flirrenden Keyboard-Melodie, was es irgendwie so ein bisschen 80er New Wave-mäßig machte. Also so schöne Variationen des eigentlich sehr ausdefinierten Stils. Gefiel mir auch sehr gut. Und passt auch wieder zu dem Regenwetter, das gerade den Berliner Sommer ein bisschen runterkühlt.
Ja, es ist eigentlich ein Herbstalbum, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, kein Sommeralbum. Ja, das wussten die Wettergötter und dachten sich, lass doch mal ein kleines Stürmchen runterkommen. Tut allen ein bisschen gut.
Apropos.
Ein bisschen runterkommen wäre vielleicht auch was für David Defies, dem Mastermind von Virgin Steel.
Da scheiden sich die Geister.
Das auf jeden Fall ist auch der Streitfall unserer aktuellen Ausgabe und auch in mir tobt ein Streitfall. Ganz kurzer Disclaimer, für viele Worte, die in den nächsten Minuten fallen, musste ich mir Aussprachehilfen bei howtopronounce.com heraussuchen.
Das ist doch Schleichwerbung hier.
Nee, ist es nicht.
Du wirst doch von denen irgendwie gepampert, oder?
Nee, dann müsste ich nicht hier sitzen.
Wie kommst du das bezahlt?
Ich wollte einfach nur wissen, wie man diverse Worte richtig ausspricht und ich werde mich in den nächsten Minuten darum bemühen. Virgin Steel grundsätzlich war ich mal Fan von, so. Das war irgendwie einer meiner ersten True Heavy Metal Bands in meiner, in der, naja, das ist schon so auf seine Art und Weise true, halt irgendwie anders als andere. Auf jeden Fall auch 81 gegründet, auch schon steinalt, David DeFies bis heute als einzig relevantes Mitglied, ganz früher war noch Jack Starr dabei, aber auch nur die ersten 2-3 Jahre. Du lachst schon bei David DeFies. DeFies, dessen Namen habe ich ehrlicherweise auch nicht gegoogelt, ich gehe davon aus, dass man ihn so ausspricht. Aber gegoogelt habe ich, wie man das schöne Album The House of Atreus ausspricht, das mein Einstiegsalbum mit der Band war und mich damals einfach gepackt und sich in mein Herz eingeschlossen hat und ich in der Zeit mit dem Album dann auch mich mit der griechischen Mythologie befasst habe und dieses ganze Dreifach-Album, das es am Ende ja war, sehr gefeiert habe. Ein paar frühere Sachen der Band haben denen auch gefallen, spätere waren nur solide, manchmal auch kaum hörbar, verkünstelt gemeinte, aber irgendwie kopflos hingezimmerte Machwerke. Und das neue Album mit dem schönen Titel The Passion of Dionysus liegt irgendwo dazwischen. Inhaltlich ist es erneut hochkomplex und musikalisch zumindest hochkomplex gemeint. Es ist wie gewohnt Heavy und Epic Metal mit Elementen aus Klassik, aus Oper, aus Musical und Prog Metal. Aber wenn man sowas macht, muss man es halt auch groß machen und entsprechend geschliffen klingen. Und das tut das Album halt nicht. Es klingt alles wie Entwürfe. Es klingt nach billigen Drumcomputer, nach Keyboard-Orchester, nach platten Chören und was daran besonders schmerzt, ist, dass man oft hört, wie es hätte klingen können, wenn sich jemand rangesetzt hätte, der weiß, wie man Alben zeitgemäß produziert. Aber da sind schöne Songs drauf, wie The Gethsemane-Effekt mit unfassbar starken Melodien, mit Epik und Stärke, You'll Never See the Sun Again, mit so schönen Piano- und Gesangsmelodien zum Dahinschmelzen. Der Titelsong ist eine Kitschballade, wie sie eigentlich von Avantasia stammen könnte. A Song of Possession und To Bind and Kill a God haben diese schöne Mischung aus Melancholie und Kriegerischkeit. Gibt es dieses Wort? Müsste ich auch nochmal googeln, wie ich es auf den Atreus-Alben auf jeden Fall geliebt habe. Und dazu halt ein David DeFies, der einfach eine sehr einzigartige Stimme hat. Immer so ein bisschen klingt wie Eric Adams auf Speed. Ich mag diese hohen, sich überschlagenden Gesänge einfach. Manche Songs drauf sind noch echt schlimm. Spiritual Warfare, so konnte ich mir irgendwie gar nicht anhören.
Abgefahren, das ist der einzige, der mir halbwegs gefällt.
Auf jeden Fall, wenn ich alles klänge wie durch den Arsch gezogen, statt durchs Mischpult von einem erfahrenen Produzenten, könnte ich das Album mögen. So ärgere ich mich darüber und hoffe, dass in 25 Jahren ein Remaster davon erscheint.
Das hat man auch noch. Was? Ich dachte, es gibt niemanden auf dieser Welt, der auf Remaster wartet.
Auf dieses Album Remastered würde ich warten.
Ja, also ich möchte mich jetzt schon entschuldigen für alles, was ich gleich sagen werde. Ich habe nicht,
ich habe nicht gegoogelt,
wie man es ausspricht. Aber dieses Album gehört zu dem Schlimmsten, was ich in letzter Zeit hören musste. Und
was hatten wir alles
und
im
glaub
Soundcheck?
Mir, ich wollte gerade sagen, glaub mir, da gab es dank unserem Soundcheck also einem Minimum von 30 Platten im Monat wirklich einiges in letzter Zeit. Aber das gehört zum Schlimmsten. Mir leuchtet an diesem Album wirklich nichts ein. Das schlimme Gejammer, diese irre gepressten Höhen, die zahnlose Dudelproduktion mit Instrumentalinterludien, stellenweise Orgelüberschuss, die völlige Abwesenheit von Kernigkeit und jeglicher Härte, der schwülstige Hall über allem, das übertrieben Pathetische, das soll nach Manowar klingen, ich bitte euch. Entschuldigung, ich bin wirklich nicht der allergrößte Manowar-Fan auf dieser Welt, aber Manowar haben Eier. Ich habe sonst auch nichts gegen Klavier und Keyboards im Metal. Hier nervt mich aber auch, dass so gut wie jedes Gitarrenriff von Geklimper oder anderen ablenkenden Elementen untermalt ist. Ausgenommen vielleicht Spiritual Warfare, da ist es wieder, das halbwegs positiv noch hervorsticht. Hat im dritten Song mal jemand das Schlagzeug gehört, wie dünn das klingt? Oder dieses dreiste Maiden-Riff-Rip-Off in der zweiten Hälfte von The Ritual of Descent? Und falls wirklich jemand auf die Idee kommen sollte, aufgrund der Opernhaftigkeit an Avantasia zu denken, okay, stellenweise, wie zum Beispiel zu Beginn von The Ritual of Descent, mag das noch angehen. Grundsätzlich liegen da aber schon Welten dazwischen. Also sowohl in Sachen instrumentaler Vollmundigkeit als auch in Sachen Songwriting-Substanz. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu diesem Virgin-Steel-Album haben Avantasia die dicksten Eier der Welt. Liebe Grüße an Tobi Sammet an dieser Stelle.
Ich habe mich extra bemüht, nichts von Eiern zu sagen die ganze Zeit, weil ich dachte, dann komme ich macho-mäßig rüber.
Gut, dass das bei mir nicht der Fall ist.
Ja.
Ich darf das.
Wir sind uns ja fast einig, was das Album angeht.
Ja, aber nur fast.
The House of Atreus hören wir uns vielleicht im Nachgang jetzt nochmal an. Oder ich packe meine 20 Lieblingssongs daraus in die Playlist. Aber dann kommen wir doch wieder zu den jungen Hüpfern und deren Album-Release am nächsten Freitag, 7.7.
Genau, und zwar springen wir in den Juli mit The Raven Age, einer Metalcore-Gruppe aus London. Der eine oder die andere dürfte die Band gerade erst live vor Iron Maiden gesehen haben. Genau, das ist nämlich die Truppe mit dem Sohn von Steve Harris namens George Harris. Dass man das immer dazu sagen muss, ist halt so ein bisschen traurig, vermutlich aber halt auch einfach die wichtigste Information über diese Band. Festzuhalten ist allerdings, dass sich The Raven Age seit ihrer Gründung, das war im Jahr 2009, schon sichtlich Mühe geben, eigenständige Musik zu machen und auch einen deutlich anderen musikalischen Weg einschlagen als Iron Maiden. Blood Omen ist ihr drittes Werk, das zweite mit Sänger Matt James, der einen ziemlich guten Job macht, wie ich finde. Auch kompositorisch hat das Album Hand und Fuß, beinhaltet ordentliche Nummern mit viel Schwung und richtig schöner Energie. Stellenweise klingt das Ganze ein bisschen generisch. Mit Essence of Time ist den Jungs aber auch ein kleiner Hit gelungen. Und Forgive and Forget sowie den letzten Track finde ich auch ziemlich durchschlagend. Mit The Journey gibt es da noch eine schon auch gelungene emotionale Ballade. Sie bemühen sich also auch um Abwechslung, um ein paar anders klingende Momente, um etwas Tiefgang. Und ich finde, live machen sich The Raven Age übrigens auch gut. Also ja, es muss natürlich irre schwer sein, mit diesem Stil vor all den beinharten Maiden-Fans aufzutreten. Aber selbst da bemerkt man im Publikum dann doch auch den ein oder anderen Mitnicker, vielleicht in der Hoffnung, dass es niemandem außenrum auffällt. Wobei das früher wahrscheinlich noch schlimmer war. Heute sind ja viele Leute ein bisschen stiloffener und auch viele jüngere Maiden-Fans besuchen die Konzerte und können The Raven Age dann eben doch was abgewinnen. Und die freuen sich bestimmt auch auf diese Platte.
Ja, und ich glaube auch, die Band hat sich ganz gut gemacht in den letzten Jahren einfach und auch stilistisch ein bisschen entwickelt und ist da sesshaft geworden. So. Ja, wie du schon sagtest, es ist immer ein bisschen gemein, immer zu sagen, so man spricht über die Band, weil da ist der Sohn von X dabei.
Vielleicht sagt man es anders, man spricht über die Band, weil sie vor Iron Maiden spielt. Warum ist dann halt
ja,
eine andere Sache.
Würde auch unterstellen, dass viele Leute im Iron Maiden Publikum nicht wussten, dass das unbedingt der Sohn ist und wer von denen das ist. Trotzdem kam es okay an, was vor den ja doch oft sehr klassisch traditionell geprägten Iron Maiden Fans schon eine Leistung ist. Und so finde ich auch das Album sehr gefällig, so zwischen Bullet from a Valentine, Trivium und Sonic Syndicate in ihren Glanzzeiten, falls sich noch jemand daran erinnert.
Ja, aber die waren schon hittiger und härter.
Ja, hittiger und ja, anfangs zumindest. Am Ende wurden die natürlich schon sehr soft, aber ja, dann war es auch vorbei.
Aber die ersten Alben waren nicht so schlecht.
Ich fand die mittleren sehr gut.
Mit Demon, Green Eyed Demon oder sowas. Keine Ahnung, wie die hießen.
Hier Burn the City und so, glaube ich, das war so die, die ich gut fand.
Boah, jetzt wird's zu hart.
Ich müsste mal in mein CD-Regal gucken. Für die Jüngeren unter euch CDs, so ähnlich wie Spotify, aber irgendwie zum Rumtragen und unpraktisch.
Und für die Älteren, wie Vinyl, geht nur irgendwann kaputt.
Ja, aber zurück zu Raven Age, wobei viel kann ich auch nicht mehr zu sagen. Es ist ein gutes, modernes Metal-Album. Man kann ihm eine Chance geben, man kann die Band auch live mal angucken, ob vor Maiden oder dann auf ihrer eigenen Tour in kleineren Clubs. Aber
viel kleineren Clubs.
Viel kleineren Clubs als die Maiden-Hallen, aber es ist alles mit Hand und Fuß und ganz cool, was sie machen. Kann man sich antun, ohne Schmerzen dabei zu empfinden. Die gibt's von anderen Bands.
Apropos.
Ja, hier auch gehen unsere Meinungen wahrscheinlich ein bisschen auseinander, denn wir kommen zu einer weiten Band, die nächsten Freitag am 7.7. ihr neues Album veröffentlicht, Feuerschwanz mit dem neuen Album Fegefeuer. Feuerschwanz, eine Band, die sich in den letzten Jahren echt gemacht hat und von Metvernichtern auf Mittelaltermärkten zu Metal-Kriegern auf den großen Festivalbühnen sich gemausert hat mit metallischer werdenden Alben, mit stärkeren Songs, mit ernsterem Auftreten, dabei aber ihr Augenzwinkern nicht verloren hat. Und genau diesen Weg verfolgen wir in der aktuellen Metalhammer-Titelgeschichte nach.
Die übrigens sehr lesenswert ist, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Auch wenn man vielleicht nicht alles und nicht so viel mit dieser Band anfangen kann, ist die Geschichte super lesenswert und spannend und interessant zu erfahren, was hinter dem ein oder anderen Fragezeichen steckt, das man vielleicht beim Hören haben möge.
Das war auch mein Ansatz, die Band so ein bisschen auch Leuten näher zu bringen, die sie nicht per se gut finden, sondern
vielen
ein bisschen
Dank dafür
zu erklären, was das Ganze eigentlich soll. Noch besser als ich kann das allerdings die Musiker selber. Darum habe ich mich mit ihnen getroffen in ihrer fränkischen Heimat. Ich war zusammen mit Ben Hodi Metzner und Peter Hauptmann Henrichi auf Burg Abenberg und später dann noch in Finjas Taverne in Nürnberg, wo auch Stefanie Johanna Pracht dazu stieß, in dieses Gespräch aus der Taverne mit Ben und Peter hören wir jetzt ein wenig rein. Teile davon sind auch schon im Heft zu lesen. Teile davon hört ihr jetzt hier exklusiv. Ich fand es auf jeden Fall schön, diesen Teil des Interviews nochmal euch zugänglich zu machen, weil ich es sehr schön fand, wie Peter und Ben sich gegenseitig die Bälle zuspielen und sich gegenseitig auch Songs erklären. Ben kommt oft von sehr musiktheoretischer Seite und erklärt, warum Sachen genau so klingen, wie sie da klingen, was sich dabei gedacht hat. Und Peter kommt von psychotherapeutischer Seite, was sein Lehrberuf ist, und interpretiert in die Texte auch nochmal auf ganz andere Art und Weise wie Ben. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön und hoffe auch, ihr habt Spaß dabei und lernt vielleicht noch ein bisschen was. Los geht's mit dem, wie Ben selber es bezeichnet, musikalischen Witz Bastard von Asgard.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Bastard von Asgard ist auch eigentlich mein musikalischer Lieblingstrack auf der Platte. Der hat ganz viel Iron Maiden in sich. Erstmal so von der Kern-DNA, einfach so, weil ich voll der Fan bin. Fear of the Dark. Und die Inspiration von dem Song ist, dass es ultra durig ist. Also es ist ein super duriges Leerseiten-Lick, was der Dudelsack spielt. Was dann aber immer nur zwei Takte so durig ist und das, also dieser Dur, was so erstmal so erfrischend und folkig klingt, steht im krassen Gegensatz und Spannungsfeld zu dem Metal, weil es wird natürlich alles trotzdem irre schnell und irre hart geprügelt und dieser Ausflug nach Dur wird sofort wieder aufgelöst, weil es dann wieder böse Moll ist, also ne, nach dem Motto nicht lachen, so. Das ist eigentlich nur so ein kurzer Witz, den man kurz andeutet und dann so, hey Spaß, wir sind doch böse und Metal. Und das passiert alles in 10 Sekunden von diesem Melodieteil. Also da ist schon jeder Ton irgendwie durchdacht. Der Plan war die Essenz von Iron Maiden mit dem Dudelsack, mit den plakativsten und wichtigsten Trademarks des Folks verheiratet. Also man muss eigentlich dann die extremsten Sachen irgendwie versuchen auf den Punkt zu bringen und dann Spannung erzeugen dazwischen. Also es darf nicht alles einfach nur Metal sein. Es gibt ganz viele Bands, die so tollen Metal machen, wo alles böse und Metal klingt, aber es ist auch langweilig. Also radikale Dinge auf die Spitze treiben. Mhm.
Auf dem neuen Album wird es auch noch ein bisschen spitzer als zuvor, glaube ich. Ich glaube, es ist auch noch mal ein Stückchen härter geworden.
Ja.
Nachdem die vorigen ja auch schon härter waren. Ich glaube, es ist moderner in der Produktion auch und dieser melancholische Faktor, den vorherigen beiden Alben irgendwie sehr präsent war, der ist auf diesem Single so präsent, meine ich. Das ist, glaube ich, viel kräftiger insgesamt. Das ist, glaube ich, mein Gesamteindruck.
Ja, stimmt. Würde ich auch sagen. Also die Produktion ist ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen hi-fiiger, weniger. Also wenn man jetzt mehr in die Nerdwelt geht, ist es weniger so Mittensoße, wo alles aufeinander gestackt ist. Das haben wir früher gern gemacht, um möglichst viel Epik. Hier noch ein bisschen Orchester, hier noch mehr Dudelsack und hier noch mehr. Sondern da haben wir dann viel wieder weggelassen, damit es eben noch spitzer und noch mehr in your face ist. Ja, und der melancholische Beigeschmack, das ist das 11. Gebot und Memento Mori, ist ja eigentlich wie so ein, wie sagt man, Duologie eigentlich.
Ja, ja, Memento Mori ist natürlich sehr, sehr Corona-esque. Songwriting waren wir da mitten in der schlimmsten Phase sozusagen.
Absolut.
Da ist uns kein Partystück eingefallen. Zum Glück hatten wir dann eine Coverversion.
Es war wirklich so.
Was uns dann gerettet hat, ja. Partymäßig.
Aber ein Song auf Fegefeuer möchte ich rausstellen, Knochenkarussell. Knochenkarussell ist eigentlich so ein Song, der auch, wenn ich mir den Vers anhöre oder den Text durchlese, das ist ich bin immer wieder selber überrascht und erschrocken, dass das eine der depressivsten Strophen ist, die ich jemals geschrieben habe, so rein textlich betrachtet. Also weil das ist ja wirklich nur Fenster, was da passiert. Ja, und ich weiß
nur ums Ende, ohne lass uns das Leben feiern, sondern es geht nur ums Ende.
Ja. Nur furchtbar. Ja. Aber ja, es war so eine, ich sag mal, die späte Corona-Zeit, wo man dann dieses Depressive, was diese zwei Jahre für mich zumindest war, schon so ein bisschen verarbeitet hatte und da so ein bisschen mit Distanz drauf schauen konnte, weil auch irgendwie Ende in Sicht war. Und dadurch ist der Song musikalisch eigentlich ziemlich humorig arrangiert. Also zum Beispiel das immer Knochenkarussell, da so eine komische Knochentrommel, das dann immer so schlagermäßig unterstreicht, während man dazu Iron Maiden Rhythmus spielt, nicht lachen, ne? Und dann so ein sinnlos gut gelaunter Stadionchor, der dieses Knochenkarussell, was völlig depressiv ist, auch noch unterstützt.
Das Knochenkarussell ist auch ein schönes Bild an sich einfach.
Ja, genau. Eben, ist ja an sich schon. Karussellfahren ist, juhu, Spaß, Kinder!
Ja. Ja, es hat auch was Mittelalterliches noch wieder. Carmina Burana, dieses Rad des Lebens, ne, ist dann aber jetzt irgendwie was ganz Depressives, ne, sozusagen. Lauter Knochenleute drauf. Und da ist auch natürlich ein bisschen dieser Rand, an dem wir gerade stehen. Ne? Das ist sozusagen der Rand zur Zerstörung, zur absoluten Zerstörung, ist einfach jeden Tag da. Der Song macht da vieles so ein bisschen so, ne? Macht einen da auch ein bisschen Gänsehaut mit einer Lebenssituation. Ist trotzdem jetzt nicht anstrengend, ihn zu hören. Ne?
Ja, richtig.
Finde ich zum Beispiel.
Humoristische Auflösung.
Genau, also es ist einfach auch ein guter Song, der richtig gut durchzuhören ist. Und das finde ich immer eine ganz große Leistung, ne? Wenn Tiefsinniges auch noch gut zu hören ist. Ne?
Schon zum 11. Gebot. Hast du, glaube ich, im Interview gesagt, Feuerschwanz durfte man eine Spaßband nennen, darf man jetzt nicht mehr. Das hat sich in den letzten Jahren ja nochmal verstärkt. Ist nicht mehr
jetzt
so,
darfst du es wieder. Aber auch nur, weil es mir scheiße
ist. Auch noch, ja.
Aber hey, es gibt auch einen Song wie Eis und Feuer wieder, der auch ein bisschen, ich sag mal, unser Schlagzeuger sagt immer, Back to Pimmelwitz in sich trägt. Also es ist jetzt kein Pimmelwitz, aber er ist schon eindeutig sexuell aufgeladen, der Song. Den Spaß haben wir uns selber auch wieder gegönnt, quasi völlig unerwartet aus der dunklen Ecke, wo es keiner erwartet, wieder
so ein Ding von der Energie früher nie gehalten wurde von mir. Also ich musste immer zum Pimmelwitz umschwenken, wenn es ernst wurde, sozusagen. Und du hast einfach jetzt mal sexuell hoch aufgeladene Energie mit reingebracht, ohne zum Witz überzugehen, sondern
stimmt,
einfach...
Stimmt, eigentlich ist der Song, geht um Sex, aber ist todernst.
Genau. Es ist eigentlich eine neue Area.
Es geht um die sexuelle Spannung zwischen Jon Snow und, wie heißt die andere? Daenerys Targaryen. Eigentlich. Ja, das Lied aus Eis und Feuer, die Prophezeiung. Ja. Nur halt... viel mehr Sex. Noch mehr Sex als Game of Thrones.
Berserker-Mode wird die zweite Single, glaube ich. Die spielt ja auch schon live. Ziemlich modern, disco-tauglich, fast so ein bisschen mittelalter-elektrische Callboy. So, um es auf die Spitze zu treiben.
Könnte man so hören, ja.
Inhaltlich beschäftigt sich so ein bisschen damit, habe ich so interpretiert, wie nordische Mythologie so zum Mackertum heute verwendet wird und uminterpretiert und irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wird, feiert das Ganze auf ironische Art und Weise. Ich weiß nicht, wie jeder den Song hört, versteht, dass das ironisch ist.
Das ist egal. Also jeder fühlt sich wohl, wer das unironisch versteht und halt mega Muskeln hat und Runen auf der Stirn tätowiert hat, der feiert das und wer nicht, der nicht. Witzigerweise gibt es da eine Anekdote dazu. Beim Videodreh zu dem Song haben wir einen Bodybuilder gecastet und wir hatten tatsächlich einen Mr. Deutschland, glaube ich, und eine Mrs. Universe dabei beim Dreh. Irre aufgepumpte, wahnsinnig professionelle, ganz, ganz tolle Bodybuilder, auch super liebe Menschen, aber die sahen halt echt krass aus. Und der Typ hatte wirklich, wie im Song, Raben-Tattoos, Wegvisier-Tattoos und Runen auf der Stirn-Tattoos.
Fantastisch.
Und den kannten wir noch nicht, als wir den Song geschrieben haben. Und das ist das ja wirklich in den Zeilen drin. Und vor Ort haben wir das dann gesungen und ist mir das so aufgefallen, oh Scheiße, ey, das findet der jetzt vielleicht gar nicht so cool und so. Da habe ich auch beim Singen ab und zu so rüber geguckt, so wie findet der das jetzt, als wir zum ersten Mal dann die Performance gedreht haben. Ja, und der war total cool damit. Also es war alles kein Thema, der hatte auch seine Mom dabei auf dem Dreh, die wollte sich das mal angucken und so. Alles voll herzallerliebst und süß. Und den sieht man auch im Video, also die Tattoos sind echt, die Muskeln sind echt, irre krasser Typ. Der hat das schon ernst gemeint und hatte trotzdem den nötigen Humor, um das zu packen. Kein Thema. Ja, aber du hast es genau richtig interpretiert. Und das ist auch so ein Song, den wir textlich zusammen gemacht haben. Also so, wenn es um Party geht, dann ist es schon gut, das nicht sich alleine auszudenken, sondern irgendwie ein bisschen Bälle hin und her spielen zu können. Und wir haben musikalisch angeknüpft an Schubse, Tanz ist Rittersport eigentlich so ein bisschen. Harmonisch im Refrain geht es auch ähnlich zu wie in dem Song. Ja, und dann noch dieses Halftimeige, was Electric Callboy ein bisschen vielleicht so ein bisschen drinsteckt. Ich habe mich mit deren Mucke nicht so ultra genau beschäftigt, also musikalisch. Aber videomäßig auf jeden Fall Vollgas,
Party. Ja, ein bisschen das Techno-hafte, ne? Electric Callboy macht ja auch gern die 90er-Techno-Schiene ein bisschen mit dem Metal verbünden. Was natürlich total nice ist. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht als totales Plagiat rüber, weil eigentlich ist der Song schon zu einer Zeit geschrieben, aber da ist es gerade. Ja, da war Pump jetzt schon geschrieben, glaube ich, oder so, aber keine Ahnung.
Der Refrain ist halt sehr for-on-the-floor-mäßig. Ist auch Englisch. Das hätten wir uns eigentlich auch nicht getraut, wenn nicht dieser Party-Metal schon von Electric Callboy so perfekt durchdesignt wird. Dass man das so ein bisschen zitieren kann und einfach jetzt auch plötzlich Englisch singt, weil ist halt so, wir sind halt Party, deswegen muss alles Englisch sein. Ist ja völlig sinnlos eigentlich für uns als Band. Haben wir dann einfach uns trotzdem getraut. Also das hat schon Wege freigeräumt.
Sozusagen Schubsetat 2.0.
Und einer von zwei relativ unbelasteten, nenne ich mal, Party-Songs auf dem Album. Der andere wäre Die Horde, was so eine Hymne, glaube ich, auf euch, auf die Fans ist und so ein gemeinsames Bereiten gegen alle in den Untergang, so ein bisschen. Der einzige Met-Song auf dem Album, oder? Ich glaube, das Wort Met fällt nur in diesem Song. Wenn ich
echt? Ja. Kommt's vor?
Ich dachte, tausend trockene Kehlenrausch, der Met.
Genau. Ja, stimmt.
Ja, einziger Met-Song. War es euch ein Bedürfnis, Met an eine Stelle unterzubringen, oder ist es einfach passiert?
Ich hätte jetzt vergessen, dass das so ist. Also
ist tatsächlich bei Berserker null Met dabei. Ne? Also dadurch, dass alle pumpen und so. Ne?
Ja. Ey, Honigwein, das ist scheiße.
Ja, Gains, das geht echt, das geht nicht beim Sport.
Ja, das kam dann einfach von oben so. Also es ist eine Fan-Party-Hymne, Identifikations. Nummer, selbstironische Identifikation für unsere Fans. Und halt auf maximales, hockiges Mitgrölen programmiert eigentlich. So wie Mietfest, Mietfest. Und halt, hey ho, alles für die Horde und so.
Inhaltlich, glaube ich, geht Fegefeuer, der Titel schon ein bisschen auch in die Richtung. Auch ein. Wie gegen den Rest, zumindest wir lassen uns die Lebensfreude nicht verderben, egal was später kommt.
Ja, eigentlich geht es schon eher um Sex. Oder um eine Paarbeziehung, sag ich mal. Also um Paarbeziehungen, also eher so Bonnie und Clyde Feeling. Wir gegen den Rest der Welt und das halt auf
bei Eisenfeuer oder was?
Fegefeuer.
Fegefeuer.
Ja. Das aber eben in der, ich sag mal, Fantasy-Welt von Dante Alighieri, die göttliche Komödie, dass man halt nacheinander quasi zu zweit, Hand in Hand, durch diese ganzen Kreise der Hölle, durch das Fegefeuer durchgeht und sich dann immer noch lieb hat. Keine Ahnung. Ich muss kurz nachdenken, was im Refrain eigentlich gesungen wird. Peter nackt im Flammenmeer. Ja, ist auch ein bisschen Sex dabei.
Da auch?
Den habe ich noch nicht ausgelöst. Splitter nackt im Flammenmeer, ja, nicht ganz ohne Wiederkehr. Da gibt es ja dann diesen Kreis, wo alle kochen in der... in Öl, glaube ich. In heißem...
Ist auch egal.
Ziemlich eklig und ziemlich krass. Und das als möglichst extreme, lebensfeindliche Umgebung als Metapher für wir gegen den Rest
der Welt. Dass das ein Paar ist, kommt eher durch das Wir in dem Ref aus? Oder das habe ich noch gar nicht so gehört, dass da zwei...
Das hat es auch nicht gemerkt. Ja, also...
Spielt er nackt, wenn man zu zweit oder so? Vielleicht.
Ja, ich habe... Also ich hatte es zumindest im Kopf. So.
Ja, ich spiele dann nackt.
Ist ja letztendlich egal, wie man es interpretiert.
Das sind ja auch diese alten mittelalterlichen Höllenbilder sind natürlich, da sind
auch Splitternackt.
Viele Nackte drauf.
Hey, aber cool, wenn ihr das als Gruppending wahrnehmt, dann feel free.
Ja, dann komme ich so ein bisschen in die Fantasy-Ecke des Albums mit Urukai. Nachdem auf dem vorherigen Album die Rohirrim schon reiten durften, seid ihr jetzt auf der Seite des Bösen. Auch ein bisschen Sinnbild für die Entwicklung von Feuerschwanz zu den bösen Metallern, die nicht mehr lachen.
Also der Ork ist schon länger im Gespräch, dass die Orks auch mal einen Song kriegen sollen.
Ja.
Und dass du mal aus der Sicht des Bösen das alles mal betrachtest, sozusagen. Und
eigentlich ist es ein lustvolles Hineinfühlen in das Böse, weil bei Herr der Ringe 2, wo Saruman die Rede von dem Turm runterhält und die alle so und dann, wo sie da marschieren auf Helms Klamm, man fühlt sich schon auch ein bisschen in die bösen Buben rein. Das macht schon Spaß. Das sind halt alles solche Schränke mit fetten Armen, fetten Rüstungen und so. Die sind einfach nur grob und brutal. Und da gibt es kein, hey, ist das okay, wenn ich dich jetzt absteche? Sondern, nein, das wird einfach gemacht. Und da sich lustvoll mal reinfühlen. Also mit so einem Hauch von Spaß daran auch. Und, aber das ist, ja, also im Refrain wird ja wirklich das total der Teig wird ausgerollt mit dem, es gibt keinen Morgen für die Menschheit, nur die eiserne Faust der Orks. Da ist auch so ein gewisser Bock auf den Weltuntergang dabei. So. Also diese Faszination am Bösen und auch dieses, es gibt keinen Morgen für die Menschheit, ist doch... Wäre doch nicht nur schlecht eigentlich. Es wird mal Zeit für Orks hier. Diese scheiß Menschen, was die alle machen. Es wird Zeit, dass sie in die Urukai kommen. So ein Hauch davon ist in dem Song. Also das soll schon Spaß machen. Deswegen auch dieses Marschieren und so. Das soll einen eigentlich mit in die Welt holen, dass man jetzt mal für 3,5 Minuten bei den Urukai mitmarschiert. Machen ja auch super viele auf Lab und so, ne? Wirklich das Böse mal spielen für ein Wochenende, um sich reinzufühlen. Also Faszination.
Ja, und als Psychotherapeut kann ich dem nur beistimmen, dass es viel wichtiger ist, die unangenehmen Gefühle mal anzusteuern, dass den Schatten, in dem der verborgen, in der Verborgenheit liegt, also die inneren Kinderteile, die im Not sind, eher anzusteuern oder die auch wahnsinnigen Hass und Wut in sich tragen. Und wenn man die versucht, mal ins Licht mehr in die Verbindung zu holen, ist das viel lohnender, als an den Schokoladenseiten sozusagen nochmal eine neue Ressource zu entdecken. Und ach, dieser Sonnenschein und diese Herzfarbe gerade. Also das ist sozusagen der Schatten. Im Schatten ist sehr viel lohnende Power sozusagen. Und wenn man da nie hinschaut, dann kommen die Urukais irgendwann, ne? Also dann bricht der hervor und dann haben die halt solche dicken Arme und dann ist es zu spät, sozusagen. Von daher ist der Song wirklich gut. Auch mal so, los jetzt! Jetzt sind wir mal 3 Minuten böse.
Und auch wieder zurück auf die Musik-Nerd-Ebene. Mhm. Ist übrigens geil, wenn du meine Texte hier als Therapeut analysierst.
Ja, das ist vielleicht mal sowieso ein Konzept.
Das ist ein Megakonzept. Auf der Musik-Nerd-Ebene ist es wieder so, dass eigentlich ein recht unmetalliger Stampfgroove etabliert wird. Das ist eher groovy als Metal. dieser stampfende, langsame Sechzehntel-Groove. Und im Refrain ist es wieder um dieses... Diese Bittersweetness hervorzuheben, fängt der Refrain auf einen super poppigen Dur-Akkord an. Merkt man gar nicht so, weil es alles so düster zur Sache geht und so ballert und so stampft und so, aber rein songwriterisch in der Melodie, Harmoniesubstanz ist es total sweet und poppig arrangiert. Immer. Die Eins ist immer auf der, geht aufs Dur statt aufs, oh, ich bin jetzt noch böser, Moll, phrygisch und so. Da ist dann wieder der Ausbruch da und das ist halt dieser Hauch von Spaß am Bösen.
Cool. Das finde ich jetzt auch cool, dass du das musikalisch halt echt erklären kannst, ja. wo der Spaß eigentlich verborgen sitzt.
Ja, es wäre eindimensional, wenn das alles nur in möglichst bösem Sound. Böse Worte mit bösem Sound, das ist langweilig.
Da findet keine sehr an der neuen deutschen Härte dran wahrscheinlich.
Ja, aber das gab es ja alles. Schon, das ist auserzählt und langweilig.
Dann haben wir noch Morrigan, der Song mit der Protagonistin des Albums. Yeah. Bemühte uns, das pro Album irgendwie zu machen, einen Frauencharakter einmal vorzustellen?
Also, nee, glaube ich, nicht in den Mühen, nicht, nee, Film, aber.
Ich glaube, es gab keinen.
Aber dadurch, dass wir jetzt viel die nordische Sagenwelt mit drin haben, haben wir als Kriegerinnen viel besungen und weil Feuerschwarz sowieso sozusagen den Frauenpower, starken Frauenpower-Part hat, ist es schon nice, immer einen Frauenpart auch im Album zu haben, eine Frauenfigur.
Es hat vor allem unterschiedliche Energien. Also wir können jetzt schlecht die super woke Transgender-Musik machen als männliche Sänger. Also wir können uns höchstens eine Fabienne dazu holen, die dann vielleicht, also auch als Gastsängerin und nicht als Komponistin, hat sie auch immer noch keinen weiblichen Blick auf die Dinge. So ist es nicht, geht halt nicht. Sind halt Männer als Songschreiber. Aber wenn ein Mann über eine Frau singt, hat das schon mal eine andere Energie, als wenn ein Mann über einen Mann singt. Oder wenn ein Mann über wir zusammen singt. Also das ist alles unterschiedlich. Und was irgendwie cool ist, also die eine Sache ist ja, über eine Frau zu singen und sie, ja, so liebesbeziehungsmäßig. Und die Beziehung des Protagonisten bei Morrigan zu dieser Göttin Morrigan ist ja eine ganz andere. Also er findet sie schon irgendwie heiß, aber sie ist auch wirklich drei Stufen zu groß für ihn, weil sie eine Todesgöttin ist. So, also du hast keine Chance, bei ihr zu landen oder irgendwas. Und das ist ein cooles Spannungsfeld, finde ich. Ein spannendes Spannungsfeld. Vielleicht auch die extremere Version als jetzt Schildmaid vor zwei Alben oder so. Auch der Mann, der über eine Frau bewundernd singt, ist Morrigan noch viel extremer. Also das ist wirklich der kleine Krieger, der darüber singt, voller Respekt über diese super heiße und super gefährliche Todesgöttin. Und aus der Therapiesicht weiß ich jetzt auch nicht, was das heißt.
Da sind wir jetzt beim Thema Sucht und Sehnsucht. Also das wäre das männliche Thema. Wo sind meine Grenzen? Ne? Und eigentlich vermeiden es Männer ja gern, sozusagen Frauen, sich mal an Frauen ranzutrauen, die eigentlich Klassen über ihnen stehen, sozusagen. Sondern sie nutzen eher gern mal den Weg so, ach komm, nehmen wir doch lieber die eine, die vielleicht verfügbar wäre. Und das ist ein Suchtthema eigentlich auch. Ne? So dem ihr wirklich verfallen zu sein, heißt ja wirklich auch mit dem Leben aufzugeben. Ne? Also das Leben in die Waagschale zu werfen, sozusagen. Ne? Weil es kann ja auch so ein bisschen Adrenalin-Junkie das Thema sein. Ne? Das so. weil es ist dann wirklich der Krieger halt. Ne? Also, und ein Krieger schließt praktisch notorisch mit dem Leben ab. Es ist nicht so wichtig, das Leben.
Und Morrigan ist tatsächlich eine irische Sagenfigur, die eigentlich auch uralt und total rätselhaft ist, weil man in der Wissenschaft auch nicht so genau sagen kann, welche Göttin das jetzt ist und was ihre Entsprechung ist. Oder ob es eine oder drei sind, ist auch manchmal gar nicht so klar, weil die Göttinnen, also Eigenschaften von verschiedenen Göttinnen vereint aus dieser irischen Sagenwelt. Und ja, inhaltlich ist sie eine Todesgöttin, die, wenn du sie siehst, als Krieger zum Beispiel am Vorabend der Schlacht, wie sie dein Gewand wäscht, das, was du gerade trägst, wäscht sie. Dann weißt du, dass du die Schlacht nicht überleben wirst. Das mit dem Waschen kapiere ich auch nicht, aber ist so. Aber das ist so die Macht, die sie hat. Also so eine Vorhersehung. Ist auch ein bisschen dann wie so eine Walküre so ähnlich. Ne? Die fliegt als Rabe in der Gestalt eines Raben übers Schlachtfeld und sammelt die Toten ein. Voll krass halt. Und wird oft auch wahnsinnig hot dargestellt nebenbei. Also hat dabei auch noch unendlich viel Sexausstrahlung.
Also mir hätte das jetzt geholfen, die Runde bei Morrigan als Interpret sozusagen das nochmal mit reinzunehmen in die Interpretation
vorm Singen.
Also vielleicht 3 Wochen vorm Singen, damit ein paar Wochen noch ein bisschen sozusagen in die Schwangerschaft gehen kann. Damit, aber
machen wir das nächstes Mal, ja. Lernen wir hier noch was. Ja.
Genau. Also dass so tatsächlich so eine Talkrunde über den Text nochmal wahnsinnig was rausholen kann. So, Gedankengebäude, also Bilder zu erzeugen, Emotionen. Genau.
Und Aufnahmegerät dabei laufen lassen, dann kann man es nachvollziehen.
Genau.
Und musikalisch dabei aber auch wieder ein kleiner Twist in der Ebene. Es hat ja eher so ein CC Top of Metal Feel. So ein Lagrange Shuffle. Also mega macho-mäßig. Macho Metal mit Dudelsack ist. Und eine große Schippe Pathos auf dem Refrain, so ein bisschen Schlager eigentlich noch mit drauf, um zu zeigen, wie gekickt der Erzähler von dieser geilen Göttin ist.
Ja, wenn man auf
jeden Fall, wir kommen nicht raus aus dem männlichen
Feuer tanzen sehen. Also ich habe auf jeden Fall viel Tanz.
Das auch, ja.
Da war viel los in dem Lied für mich.
Ja, also fellbehangene Typen, die ums Feuer tanzen. Und
viel archaische Bewegung. So eine Urkneipe vielleicht, so eine Ur-Irish-Kneipe.
Es endet mit den Willküren.
Oh ja.
Bei der Desk fast ein bisschen schlagerhaft, zumindest sentimental, Rock trotzdem, emotionaler Albumabschluss auf jeden Fall.
Das ist der Song ist wie eine Herausforderung. Also wir wollten schon ganz lang was über Walküren machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass Ben eigentlich schon lange einen Song geschrieben hatte, ihn aber in einem anderen Musiker geschrieben hatte, sozusagen. Und dann kam irgendwann die Idee, naja, also eigentlich ist das ein geiler Song, sozusagen. Also, und der wurde noch nicht veröffentlicht, sozusagen.
Hey. Kannst ja sagen, ich habe das quasi für Chris Harms geschrieben, der wiederum zu der Zeit produziert hat für Joachim Witt. Und dem habe ich einen Song geschrieben und Joachim hat das nicht gefallen, dem war das zu, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und Chris hatte den dann rumliegen bei sich und wollte dann was damit machen. Dann habe ich Chris gefragt, hey, weil wir haben irgendwie noch was gesucht fürs Album, alles war so powerful und auf die Fresse und so, hey, irgendein Gegengewicht dazu und dann genau. Da gibt es doch noch den Song, der liegt gerade beim Chris in Hamburg in der Schublade. Da habe ich gefragt, der kann nicht meinen Song zurückhaben. Und der so, jo, klar, entspannt, mach was du willst.
Die Urversion, die klang wirklich halt wie Gothic Rock. Halt.
Genau.
Gothic Related Rock. Und es war natürlich jetzt mal spannend, okay, was macht jetzt Feuerschwanz damit noch? Also, weil ganz in die Gothic-Ecke vom Sound wollten wir uns jetzt auch nicht bewegen.
Sozusagen. Eigentlich überhaupt nicht.
Genau.
Ich meine, da gibt es ja auch nichts zu holen. Unheilig gab es schon und Gothics sterben aus. Also sage ich jetzt völlig wertfrei, aber es ist halt so. aber der Sound ist irgendwie doch ein bisschen unsterblich und das ist ja geil, das ist ja eher halt, das ist halt total emotionsbetont. So, jetzt schlage hin oder her, es geht wirklich um Gefühle und nicht um, ich flex jetzt, so wie schnell ich Doppelbass spielen kann und so. Und so ein, ja. Ich kann mich immer gut selbst überraschen, wenn ich gar nicht vorhabe, jetzt zum Beispiel einen Feuerschwanz-Song zu schreiben, sondern eigentlich was komplett anderes machen will, dann hat das auch Chancen dazu, was total geil ist für Feuerschwanz zu werden, weil man halt aus seinem eigenen Fahrrinnen mal rausgegangen ist. Aus den falschen Gründen, oder was heißt schon falsch, also man hatte nicht vor, was für Feuerschwanz zu schreiben, aber das heißt ja erstmal. Und das wollten wir uns geben. Und Hauptmann hat auch eine super geil sonore, tiefe, unheilig Stimme, Gothic Stimme.
Ja.
Und diesen Skill muss man auch mal nutzen. Und dann haben wir das in unsere Welt zurückgeholt. Und Walküren haben wir auf der Bühne stehen.
Tatsächlich auch eine Reise damit, sozusagen die Stimme dann darauf wirklich zu entwickeln. Weil diese Gothic Skills habe ich eigentlich noch gar nicht eingeübt, sozusagen. Und dann, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Ne? Und,
ja, viel Emotion mit wenig Worten.
Genau, wie genau erzeugt sich jetzt die Emotion eigentlich? Und das ist wirklich eigentlich voll spannend dann mit so einem Song dann, dass so ein Song dann lebendig werden wird. Ne? Mhm. Weil einfach nur einsingen würde bei dem nicht reichen. Also da muss echt die Emotion muss spürbar sein, sozusagen.
Und die Emotion ist ja letztendlich Todessehnsucht bei dem Song.
Also was es geht eigentlich ums Hinübergehen, da im Nadelöhr sozusagen, hieße das psychotherapeutisch gesehen, also dass du schon das Licht siehst der anderen Welt und eigentlich schon Teile von dir aus der jetzt und hier Welt schon gegangen sind, ne? Dass du gerade mal hinübergehen bist.
Also nach dem ganzen Album Fegefeuer und dem ganzen Geprügel schließt der Erzähler damit ab quasi und sagt, oh, ich liege jetzt hier auf dem Schlachtfeld, zehnfach durchlöchert, hab noch 100 Urukai platt gemacht und so. Und jetzt ist okay, jetzt bringt mich doch bitte nach Valhalla, ihr Walküren.
Eine gut gesetzte Schlussnote.
Ja, und das aber in ein positives Framing zu holen, weil ja doch wieder der Twist daran.
Ja, dass man auch nicht so einsam stirbt, ne, in so einer Todesfabrik, Altenheim oder so, ne, so einer Siechstation. Ja, das hat schon eher was Sanftes auch, ne? Das so, oh, da kommt auch jemand, da kümmert sich jemand um mich.
Genau, und so endet das Album mit einer leicht melancholischen Note. Und auch wenn man den Met auf Fegefeuer ein bisschen suchen muss, es ist ein Album, auf das darf, sollte, muss man anstoßen. Zum Beispiel beim Co-Headliner-Gig nächsten Donnerstag auf dem Rock Harz, dem Vorabend des Releases von Fegefeuer. Ich freue mich schon drauf, ein Festival-Met oder ein kleines Bierchen zu kippen.
Ja, da bin ich dann auch dabei.
Ein paar Hits von Fegefeuer und auch älteren Sachen wie Methammer und Schubsetanz.
Schön. Vielleicht spielen sie ja auch eine Virgin Steel Coverversion oder vielleicht auch lieber eine von Manowar.
Ja, lieber die Manowar Coverversion, das kommt live immer sehr, sehr gut.
Mal gucken.
Erfahrt auch mehr über das Album in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe. Checkt das Album aus, checkt unseren nächsten Podcast aus.
Ja, und zwar am 14. Juli ist es wieder soweit und da erfrischen wir euch tatsächlich mit Bier-Content. Endlich ist es soweit.
Nach Met-Content folgt Bier-Content.
Ganz recht gehört. Wir widmen uns da der deutschen Craft-Bier-Brauerei Crew Republic und ihrem Trooper Progressive Lager. Und zwar ist das das neue Iron Maiden Trooper Bier, das in Zusammenarbeit mit Bruce Dickinson tatsächlich ersonnen und gebraut wurde.
Ersoffen wurde.
Wie das Ganze zustande kam, erfahren wir dann im Interview von unserem Kollegen Florian Blumann. Das passend zur aktuellen und ja dann immer noch laufenden Deutschland-Tournee von Iron Maiden kommt. Wie sagen wir so schön, Prost am Tisch und Prost am Arbeitsplatz.
Lasst uns ein Like da, bewertet uns mit so vielen Sternen, wie es nur geht. Abonniert den Podcast, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Danke fürs Zuhören. Kommt gut ins Wochenende.
Und wir sehen uns beim Rock Harz.